Ich bräuchte einen Assistenten, der nicht älter ist als 16 Jahre. Oh, die Auswahl ist ziemlich eingeschränkt. Kannst du mitmachen? Du hast ungefähr 10 Minuten mindestens Vorbereitungszeit. Du müsstest auf dieser Karte zwei Städte suchen und irgendwann, wenn ich dran komme an dem Punkt, müsstest du sie uns zeigen auf der Karte. Torsten, ja? Ansonsten Steven mag sowas auch. Also, die eine Stadt kennst du gut, Jericho, und die andere heißt Hebron. Ansonsten Steven fragen, der hilft dir bestimmt gerne. Okay, zwei hören die nächste Viertelstunde nicht zu. Beide hast du gefunden? Prima, dann kannst du die Karte beiseite legen und musst dir wohl ungefähr merken, wo es ist. Nachher zeigst du es uns. Ich kenne das normalerweise so, dass ich in meiner Gemeinde eine Predigt halte und wenn ich dann von einer anderen Gemeinde eingeladen werde, dort zu predigen, dass man dann etwas nimmt, was man der eigenen Gemeinde erarbeitet hat. Heute mache ich es mal andersrum. Ihr kriegt eine Predigt zu hören, die ich als Auftragswerk für eine andere Gemeindegruppe mal erstellt habe. Und das ist vielleicht wie beim Essen. Ja, es soll ja Mahlzeiten oder bestimmte Speisen geben, die dann besser schmecken, wenn man sie aufwärmt. Mir geht es persönlich so, dass ich sage, damals, ich war in einem gewissen Korsett, weil es war nämlich die Einladung aus Falkensee, dort die Abschlusspredigt oder den Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche zu predigen. Und alles war vorgegeben, der Predigttext war vorgegeben, die Überschrift und eigentlich auch das Ziel der Predigt, das haben sie so nicht gesagt, aber und dann dachte ich, okay, aber ich wollte das gerne mal probieren und im Nachhinein war ich Gott sehr dankbar für diese Aufgabe, weil ich glaube, ich hätte mich mit diesem Predigttext so intensiv sonst nicht beschäftigt. Beim normalen Bibellesen liest man das und sagt, ja, schön, aber wenn du darüber eine Predigt halten musst, dann gehst du doch nochmal ein bisschen tiefer. Und das habe ich dann gemacht. Teile des Korsetts, nämlich gerade die Überschrift, lasse ich heute weg. Ich will euch aber mit dem Bibeltext gerne gemeinsam erfreuen. Aber damit nicht nur Leute unter 16, sondern auch Leute über 16 ein bisschen ihre grauen Zellen anstrengen, möchte ich euch am Anfang einen kleinen Dialog, einen ausgedachten Dialog vorsprechen zwischen einem Vater und einem Sohn. Den Namen des Sohnes werdet ihr gleich hören in dem Dialog, den Namen des Vaters nicht. Und das ist die kleine Aufgabe, es gibt zu gewinnen. Nichts, aber die kleine Aufgabe am Ende, dass ihr mir verratet, wer redet da mit wem oder wie heißt eigentlich der Vater. Du, Papa? Ja, Ela, mein Sohn? Ich finde Wüste doof und langweilig. Warum müssen wir hier eigentlich seit Jahren durch diese blöde Wüste latschen? Ela, das habe ich dir doch schon erklärt. Mose hat es so angeordnet. Und warum hat er das gemacht? Gott hat ihn zum Führer eingesetzt und ihm diesen Auftrag gegeben. Nein, das meine ich nicht. Ich will wissen, warum wir durch die Wüste latschen müssen. Weil unser Volk nicht auf Gott vertraut hat, mein Sohn. Gott hatte was befohlen und wir haben nicht gehorcht. Gott befahl, das Land Kanaan einzunehmen und wir hatten nicht den ausreichenden Glauben dafür. Du hattest auch nicht ausreichenden Glauben? Du hast Gott auch nicht vertraut? Oh doch, mein Sohn. Ich war felsenfest überzeugt, dass das, was Gott verspricht und was er uns als Aufgaben gibt, dass er das einhält und uns auch dazu die Kraft und die Fähigkeit geben wird. Papa, das hast du schon oft gesagt. Das glaube ich auch. Aber wenn du damals so vertraut hast, warum bist du denn nicht der Führer unseres Volkes? Du kannst das bestimmt ganz toll. Danke für das Kompliment, aber du, Mose ist unser Führer, ja? Das ist ganz gut so. Papa, Mose ist uralt. Ja, und? Aber wenn er stirbt, dann wirst du der neue Führer des Volkes. Bestimmt, weil du damals Gott vertraut hast. Du, das ist die Aufgabe Gottes, zu bestimmen, wer dieses widerspenstige Volk zu führen hat. Lass es mal. Das ist eine ganz schwere Aufgabe, ein so widerspenstiges Volk zu führen. Und außerdem, Mose ist auch jemand, der unserem Herrn total treu ergeben ist. Aber wenn du damals treu warst, warum bist du dann nicht der Führer? Hat Gott dich etwa nicht lieb? Oh mein Sohn, du musst noch wahnsinnig viel über unseren Gott lernen. Weißt du, wie sehr Gott dich oder mich liebt, das hat gar nichts, aber überhaupt nichts mit Macht oder mit Stellung, mit solchen Dingen zu tun. Überhaupt nichts. Yahweh setzt den einen ein, zu führen und den anderen geführt zu werden. Und das ist okay. Aber er liebt beide gleich. Mein Sohn, hüte dich davor, dich nach solchen Sachen auszustrecken, nach Macht oder nach Wichtigsein oder Ähnlichem. Begnüge dich damit, was Gott dir geschenkt hat. Lass ihn dein Glück sein. Klingt nicht einfach. Klingt wirklich nicht einfach. Das stimmt, das ist nicht einfach. Aber wenn Gottes Geist in dir wirkt, dann geht das. Der Dialog ist so in der Schrift nicht wiedergegeben, wir finden ihn so nicht. Das habt ihr allein schon aufgrund der Wortwahl gemerkt. Ich habe es mir ausgedacht aus den Indizien, die uns der Bibeltext gibt. Wie heißt jetzt der Vater von Ela, den ich hier versucht habe, mal ein bisschen vor eure Augen zu malen? Steven? Ja, also es gibt nur ein Feld, wo man was eintippen kann, nicht zwei Felder. Also Josua oder Kaleb ist definitiv falsch, weil da kommt nur ein Name rein. Du tippst auf Josua, andere? Spielt laut? Kaleb. Gut, wir könnten versuchen abzustimmen, aber das würde ja nicht die Richtigkeit eurer Antwort belegen. Ja, es ist tatsächlich Kaleb. Aufgrund welches Bibeltextes habe ich diesen Dialog mir ausgedacht? Es sind mehrere Texte aus dem Pentateuch, aus den fünf Büchern Mose, aber auch aus dem Buch Josua. Und vielleicht können wir miteinander unsere Bibeln aufschlagen und dort Josua Kapitel 14. Josua Kapitel 14. Kommt direkt nach den fünf Büchern Mose. Sowohl in der Reihenfolge der Bibelbücher als auch geschichtlich schließt das Buch Josua an 5. Mose an. Ihr kennt die Geschichte Israels. Mose darf das Volk Israel bis an die Grenze Kanaans führen, darf es aber nicht erobern mit dem Volk, sondern er muss, oder ich würde mittlerweile sogar sagen, er darf den Staffelstab an Josua übergeben. Sein Dienst mit diesem widerspenstigen Volk hat ein Ende und Josua darf dieses Volk übernehmen und dann auch das Land erobern. Aber dieses Erobern ist schon lange geschehen, wenn wir Josua 14 lesen. Da sind etliche Jahre ins Land gelaufen und dann kommt folgende Szene. Ich lese jetzt mal nach Elberfelder Text, Josua 14 und dort ab Vers 6. Da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn des Jephunne, der Kenasiter, sagte zu ihm, du kennst das Wort, das Yahweh zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht Yahwehs, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin Yahweh meinem Gott treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Denn du bist Yahweh meinem Gott treu nachgefolgt. Und nun sehe, Yahweh hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem Yahweh dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem Jahwe an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Anakiter dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist Jahwe mit mir, dass ich sie vertreibe, wie Jahwe geredet hat. Der segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, dem Kenasiter zum Erbteil bis zum heutigen Tag. Und warum? Weil er Jahwe, dem Gott Israels, treu nachgefolgt war. Mit Josua beschäftigt man sich viel, allein weil ein ganzes Buch nach ihm benannt ist und weil er ja die Führungspersönlichkeit nach Mose ist. Josua, einer der beiden Kundschafter, die seinerzeit das Land Kanaan erkundschaften sollten, zusammen mit 10 anderen, aber wir wissen, dass Josua und irgendein weiterer Held, dessen Name uns manchmal gar nicht so geläufig ist, aber dass da 2 Kundschafter waren, die nicht klein eingeknickt sind vor den Riesen Kanaans, sondern die gesagt haben, okay, die sind groß. Ja, ist so. Aber Gott ist mit uns. Die also voller Glauben zu ihren Völkern oder zu ihren Fürsten, anderen Bereichen zurückkamen, zum Volk zurückkamen, gesagt haben, ja, die Kollegen haben recht, wenn sie berichten, dass die Leute, die wir da besiegen sollen, ziemlich stark sind. Aber wenn Gott mit uns ist, dann wird es gut ausgehen. Das waren Männer des Glaubens. Im Gegensatz zu den 10 anderen, die das Volk verzagt machten, wie es hier jetzt in dem Bibeltext heißt, wie sie auch teilweise angefangen haben, Sachen zu überdramatisieren, wie sie rationalisiert haben und eigentlich jede Aussage dieser Kundschafter dazu führte, dass man nicht mehr glaubte, sondern auf andere Dinge vertraute, aber am Ende führte es dazu, dass sie fast 40 Jahre durch die Wüste laufen mussten als Strafe. Deswegen dieser Dialog zwischen Ela und seinem Papa, du Papa, ich finde Wüste doof. 40 Jahre lang durch die Wüste laufen. Faszinierend ist, dieser Kaleb, der war genauso heldenhaft wie Josua. Der wird in den alttestamentlichen Berichten bei Mose sogar als Erster genannt am Anfang. Also da heißt es dann nicht Josua und unter ferner liefen Kaleb, sondern Kaleb und Josua. Aber dann irgendwann kommt Josua mehr in den Vordergrund. Und das fand ich interessant, über diese Person Kaleb mal ein bisschen mehr nachzudenken. Ein Glaubensheld, der durchaus in der nächsten Revision von Hebräer 10 und 11 nochmal erscheinen dürfte. Aber diesen Mann wollte ich mit euch gerne genauer angucken. Wie viel Zeit sind vergangen seit diesem Ereignis da bei Kadesh Barnea, wo die Kundschafter gen Norden zogen, um das Land zu erkunden? Habt ihr es gelesen? Das war keine rhetorische Frage, ihr dürft mitmachen.
45 Jahre.
45 Jahre. Behaltet das mal im Hinterkopf. 45 Jahre. Davon sind 40 Jahre, knapp 40 Jahre Wüstenwanderung. Das heißt, eigentlich sind jetzt, seitdem sie in dieses Land dann doch einmarschiert sind, Karte kommt gleich, wir werden nämlich sehen, wo sie einmarschiert sind, noch weitere Jahre ins Land gegangen. Und erst dann geschieht dieser Dialog. Jetzt wird es ein bisschen anstrengend. Nochmal die ganze Energie reinpacken. Normalerweise sollte man aus dem Schweigen der Schrift keine großen Schlüsse ziehen. Das ist eine ganz schlechte exegetische Methode, wenn man sagt, da steht etwas nicht und das bedeutet Folgendes. Aber manchmal ist es auch interessant zu bemerken, da könnte etwas stehen und es steht da nicht. Und das drückt auch was aus. Kaleb läuft zu Josua 45 Jahre, nachdem ihm Land zugesprochen wurde. 5 Jahre, nachdem, grob geschätzt, dieses Land ihnen auch gehört. Das heißt, Kanaan ist mehr oder weniger eingenommen und nach 5 Jahren der Einnahme kommt Kaleb und sagt, ach übrigens, ich hätte da noch was. Nämlich die Stadt, in die wir als allererstes unseren Fuß gesetzt haben, die gehört eigentlich mir. Und die hätte ich jetzt auch gerne. Und er tritt in einen Dialog mit Josua, mit dem Mann, der genauso wie er damals zu diesen beiden Glaubenshelden gehörte. Der Mann, der Führer des Volkes geworden ist. Nicht Kaleb ist Führer geworden, Josua ist Führer geworden. Und was ich einfach mal versucht habe zu lesen ist, wie ist eigentlich so die Atmosphäre zwischen den beiden? zwei, die sich im Glauben bewähren, und der eine wird zum Führer des Volkes und der andere, ja, ist ein Fürst, das ist okay, aber eigentlich sonst nichts Aufregendes. Lesen wir in dem Text irgendwas von Bitterkeit, von Wut, von Frustration, Verärgerung, Depression? Alle haben den Josua lieb, mich hat keiner lieb. Nein, nichts. Kein Grimm, kein Hass. Und auch jetzt nach 45 Jahren gibt es keine Machtstreitigkeiten zwischen den beiden. Keine Verbitterung um nicht erlangte Posten, keinen Frust um entgangenen Ruhm. Kaleb hatte denselben Glauben wie Josua bewiesen und hatte wie Josua diesen selben Glauben auch 45 Jahre lang bewahrt. Er zieht seine Kraft, dazu kommen wir gleich nochmal, und sein Glück aus Gott, nicht aus Position oder aus Ansehen, das er hat. Das finde ich faszinierend, weil ich glaube, dass wir Menschen eigentlich dazu neigen, immer in einer gewissen Rivalität zu sein. Gerade wenn wir meinen, wir hätten noch die gleichen Leistungen vorzuweisen wie der Konkurrent. Das kennen wir aus dem Arbeitsleben. Warum wird der jetzt Abteilungsleiter? Der Typ weiß noch nicht mal, wie man das Wort Basic schreibt, geschweige denn, wie man programmiert. Ja, das passiert ganz schnell. Und immer geht es darum, was kann der andere, was kann ich? Man vergleicht und dann stellt man fest, es ist eigentlich völlig unfair, dass der da Karriere macht. Oder eine Dienstwagenoption in seinem Arbeitsvertrag hat. Oder. Ich habe vor, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren ein Gespräch mit einem Mann gehabt in der Gemeinde, mit dem die Ältestenschaft immer wieder in Konflikte geriet. Es war immer so ganz komisch. Es gab da so, es war nicht richtig greifbar. Es gab so ein Thema, aber man merkte, irgendwie ist es das Thema nicht, was den eigentlichen Konflikt auslöst. Das war das, was an der Oberfläche war. Und ich habe das Gespräch mit dem Mann gesucht und habe gefragt, was ist es? Warum geraten wir immer aneinander? Und dann kam eine Aussage, die mich in seiner Klarheit und Offenheit und Freimütigkeit total erstaunt hat. Der Mann sagte, wisst ihr was, ihr Ältesten, ihr seid genauso alt wie ich. Grob. Wir haben eigentlich den gleichen Glaubensweg hintereinander. Wir sind mehr oder weniger in der gleichen Jugendarbeit groß geworden. Wir haben die gleichen Belehrungen gehabt, wir haben die gleichen Aktionen miteinander gemacht. Und ihr seid Älteste und ich nicht. Genau das hätte ein Kaleb sagen können. Warum bist du dort eigentlich? Warum nicht ich? Und bei meinem Freund hier hat das zum Problem geführt. Immer wieder kam da sowas hoch, wo ich sage, ist das den Streit wert, das Thema? Ist das die Wortwahl wert? Nein, war es nicht. Und ich fand schön, dass der, ja, junge Mann kann man gar nicht sagen, er war ja genauso alt wie ich, ein Jahr älter sogar, dass er das so zugegeben hat. Auch in Israel gab es das, diese Auflehnung gegen die Rolle des Chefs. Ihr kennt vielleicht, oder vielleicht habt ihr das gerade gelesen, 4. Mose 12, Numeri 12, da lehnen sich zwei Leute gegen Mose auf. Und die Tatsache, dass Mose der große Führer ist, beglaubigt durch so viele Wunder, ist die eine Geschichte. Die viel schlimmere Geschichte ist, wer sich gegen ihn auflehnt, nämlich Miriam und Aaron. Miriam ist die Schwester von Mose. Um es mal auf den Punkt zu bringen, sie ist die ältere Schwester von Mose. Jeder Bruder, der eine ältere Schwester hat, weiß, wovon ich rede. Aber jetzt kommt's. Mose ist zu der Zeit locker über 80, so 82 vielleicht. Und Miriam, da müsst ihr jetzt die Geschichte mit dem kleinen Schilfkörbchen da mal vor Augen haben, Miriam ist jene große Schwester, die mit der Prinzessin von Pharao redet und sagt, du, ich kenne eine Hebräerin, die könnte stillen, um den kleinen, gartgeborenen Mose zu retten. Ihr kennt diese illustrative Geschichte. Ein Mädchen, das so mit einer Prinzessin redet, ist locker schon 12, 15, 16, 17, 18 Jahre alt. Daraus schlussfolgern wir mit etwas wenig theologischer Mathematik, dass Miriam so 15, 16, 17, 18 Jahre älter ist als Mose. Und wenn Mose jetzt 82 ist, dann ist die Schwester, die sich gegen ihn auflehnt, 100 Jahre alt. Deine 100 Jahre alte Schwester tritt auf und sagt, wer hat dich hier endlich zum Führer gemacht? Redet Gott nur durch dich? Und da haben wir wieder diesen Konflikt. Da wird jemand von Gott eingesetzt, ein bestimmtes Amt auszuführen und Leute reagieren dagegen. Das wollen wir nicht. Irgendwie denken wir, wir haben auch was verdient. Und wer so ein bisschen den Pentateuch liest, merkt, dass Miriam durchaus auch eine Frau ist, die auch was zu bieten hat. Ganz positiv gemeint jetzt, nicht in irgendeinem komischen Sinne. Aber Mose war von Gott eingesetzt. Und Gott erzürnte sich so sehr über die Situation, dass er interessanterweise nicht beide Revoluzis bestrafte, sondern soweit ich weiß nur Miriam bestrafte, die dann aussätzlich war, weiß wie Schnee, ich glaube 7 Tage lang bestraft wurde. Und das Schlimmste war, also nicht nur, dass eine 100 Jahre alte Frau weiß ist, sondern naja, das ganze Volk wusste, dass es eine Strafe ist. Das war eine Demütigung, die Gott an der Stelle mit ihr machte. Und Kaleb war anders. Der hat es angenommen und akzeptiert. Das Neue Testament lehrt immer wieder, wie böse und zerstörerisch Neid ist. Paulus erklärt seinem Mitarbeiter Titus in Kapitel 3, Vers 3 an im gleichnamigen Brief klipp und klar, dass Neid ein Verhalten ist, das einem unerretteten Menschen entspricht. Einem unerlösten Menschen. Einem Menschen, der nicht Gottes Geist hat. Petrus hat miterlebt, wie der hohe Priester oder wie die hohen Priester Jesus Christus aus Neid überliefert haben. So schreibt es nämlich Markus in Kapitel 15, Vers 10. Aus Neid haben sie Christus überliefert. Wem wundert es, dass Petrus später in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 1, ermahnt, dass wir als Christen jeglichen Neid ablegen sollen? Und wie war das bei Kaleb? Gott selbst sagte ihnen über ihn, 4. Mose 14, 24, aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. In Kaleb war ein anderer Geist. Und es ist klar, dass das ein guter Geist ist. Dieser andere Geist führte dazu, dass Kaleb treu war, dass er seinen Glauben bewahrte. Der Text spart nicht mit Lob. Zweimal innerhalb des gleichen Kapitels wird betont, dass Kaleb Gott ganz oder in anderen Übersetzungen Luther treulich nachfolgte. Genau das gleiche Lob, was schon in 4. Mose 14, 24 ausgesprochen war. Wunderbar. Kaleb ist schon lange tot. Aber ich möchte die Frage in den Raum stellen, wie sieht's unter uns aus? Haben wir Neid? Sind wir anderen in irgendeiner Sache neidisch, ob es nun die Position ist oder andere Dinge? Dann heißt die vielleicht etwas entspannende Botschaft, das ist normal. Die deutlich spannendere Botschaft hingegen ist, das will Gott nicht. Das sollen wir ablegen. Das heißt, wenn wir uns trauen, eine Diagnose zu stellen, ja, in meinem Leben gibt es Neid, damit bist du jetzt nicht der Abschaum von der Welt, du bist ein ganz normaler Mensch. Aber diese Eigenschaft, diese Charaktereigenschaft, diese Fehlbildung deines Charakters, wenn man von der Ewigkeit her denkt, die muss raus. Und zwar nicht übermorgen, sondern so bald wie möglich. Und dazu möchte ich ermuntern, das anzupacken, mit Gott ins Gebet oder zu Gott zu gehen im Gebet, ihn um Vergebung erstmal für den Neid zu bitten. Das ist immer der erste Schritt bei Buße. Und dann zu überlegen, wie kann sich diese Charaktereigenschaft in etwas anderes wandeln. Und das Schöne daran ist, dass man sich immer überlegen muss, wenn ich eine böse Sache ablegen will, welche gute Sache möchte ich denn anziehen? Was ist denn das Gegenteil von Neid? Unneid.
Demut.
Demut. Da gibt es, glaube ich, die Bibelstelle, wir sollen uns gegenseitig mit Demut bekleiden gegeneinander. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal gelesen. Also dieses, nicht nur, ich will nicht neidisch sein, ich will nicht neidisch sein, ich will nicht neidisch sein. Die ganze Zeit darüber nachdenken, nicht neidisch zu sein. Das Ergebnis ist, du wirst neidisch sein. Sondern, dass du dich eher der Demut ausstreckst. Einerseits im Gebet, dass der Geist Gottes deinen Charakter verändert, das ist seine Aufgabe in dir. Aber andererseits, dass du auch überlegst, wie kannst du demütig sein. Im ganz Praktischen. Und du wirst ziemlich schnell auch die Problembereiche identifizieren. Meistens sind es ja Menschen. Den Kerl oder die Kerline. Ah. Okay, und jetzt zu überlegen, wie sähe ein demütiger Umgang mit dieser Person aus. Dazu möchte ich einladen und sagen, hey, Kaleb hat es geschafft. Petrus ermahnt dazu. Es ist machbar. Wie gesagt, was wir in Josua 14 gelesen haben, das ist ja am Ende der Landeinnahme. Was ich spannend finde ist, wer schreibt das, was in Josua 14 steht? Also Kaleb redet, aber wer schreibt es auf? Josua, genau, steht ganz oben auf der Seite. Genau, also Josua hört, wie Kaleb etwas Geschichtliches berichtet an Josua. Und Josua schreibt es exakt so auf. Was schreibt er, oder was sagte Kaleb? Ich war alt, als Mose mich sandte. Ich folgte treulich. Ich hoffe, dass bei euch gerade die Idee aufkommt. Mich hat der Herr am Leben gelassen. Mir hat er Land verheißen. Und Josua hört das. Und was für ein Gedanke müsste bei ihm die ganze Zeit hochkommen? Mich hat Mose auch geschickt. Und ich habe damals Bericht gegeben. Wie du, Kumpel. Ich war dabei. Ich war sogar die rechte Hand von Mose. Ja? Nicht im Sinne von Vorwurf. Nee, ich will auf was ganz anderes hinaus. Und Kaleb sagt, ich folgte treulich. Me too, sagt Josua. Ich auch. Mich hat der Herr am Leben gelassen. Josua auch. Die anderen Brüder sind ja alle in der Wüste innerhalb dieser 38,5 Jahre verstorben. Kaleb erwähnt den anderen Botschafter nicht. Wenn Christian und ich durch dick und dünn gingen, wir fahren jetzt in irgendein schreckliches Land und missionieren 3 Wochen. Und danach stellt sich Christian vorne hin und sagt, ich habe das gemacht und ich bin standhaft gewesen, die haben Steine auf mich geschmissen und ich sitze die ganze Zeit da und sage, ich war im gleichen Land, ich habe die gleichen Steine an den Kopf gekriegt. Das ist die Situation, die wir hier haben. Wie würdest du reagieren, wenn vorne jemand steht und von sich berichtet und du die ganze Zeit so innerlich zuckst und sagst, ey, könntest du mal in die erste Person Plural wechseln, wir? Und das ist, sorry, wieder Interpretation des Schweigens der Schrift. Aber die Schrift gibt exakt wieder, was Kaleb sagt. Kaleb sagt, das habe ich erlebt. Und Josua sagt nicht, vielen Dank für deinen Bericht, ich kann mich gut daran erinnern, ich war dabei. Sondern da ist ein ganz entspanntes Verhältnis. Das heißt, einerseits freue ich mich darüber, Josua schreibt das, was Kaleb gesagt hat, nieder. Und im Niederschreiben macht er nicht so eine kleine Einfügung. So wie es auch dem Knecht Josua geschehen war. Ja? Sondern er lässt das einfach stehen. Das, was Kaleb gemacht hat, das ist so. Und so hat Kaleb geredet. Und Josua sieht gar keine Notwendigkeit, sich da zu produzieren, sich in den Vordergrund zu schieben, sagen, hey, genau Kaleb, so ist es. Und weil es so ist, schreibe ich es nieder. Ich lasse deinen Glaubensmut im Raum stehen. Das ist deine Ehre und die gönne ich dir. Und dass da noch jemand anderes ist, dem vielleicht das Gleiche gilt, ist jetzt unwichtig, weil wir sind jetzt bei deinem Kapitel angekommen. Das spricht auch für die Genauigkeit der Bibel. Dass da nicht im Orwellschen Sinne im Nachhinein noch je nach politischer Lage oder persönlichem Ego-Trip der Text nachredigiert wird, so dass es dann irgendwie wieder stimmig ist. Martin Luther hat in dem Lied Eine feste Burg ist unser Gott eine sehr alte Zeile stehen. Da heißt es, das Wort, sie sollen lassen stehen. Tut mir leid, jungen Leute, das ist nicht mehr das Deutsch, was wir heute sprechen. Aber das stimmt schon, dieses Wort, das steht wie eine Eins. Und darauf können wir uns verlassen. Josua hatte allen möglichen Grund, und ich würde vielleicht sogar sagen, Recht, diese Sätze zu ergänzen, aber er tut's nicht. Die Bibel ist zuverlässig, so wie es geschrieben ist. Auf dieses Wort ist Verlass. Aber das, was ich uns mitgeben möchte, ist, wenn wir durch Glaubensleben gehen, ist, dass dieser Glaubensmut, den der Kaleb gesehen hat, hatte, dass Gott ihn sieht. Und er nicht in einer Menge von anderen Glaubensmutigen untergeht. Ob der Glauben, der im Rampenlicht steht, wie ein Josua, oder in einer zweiten Reihe wie Fürst Kaleb, das ist völlig unwichtig. Gott sieht es. Es gibt Prediger, die sind im Rundfunk zu hören, die haben eigene Channel bei YouTube oder sonst irgendwie im Internet, schreiben massenweise Kommentarserien zu irgendwas. Und ob nun viele Bücher von ihm gekauft und vielleicht sogar gelesen werden, oder ob das nicht so ist, es ist egal. Gottes Wort gibt uns immer wieder Zeugnis, dass Gott unseren Glaubensmut sieht, ob du im Rampenlicht stehst oder dein Glaubensmut im zweiten Hinterhof deiner Mietwohnung lebst. Lass dich dadurch einfach ermutigen, da wo du bist, deinen Glaubensmut zu leben. Lorbeeren. sind für die Welt. Lorbeeren, ja, diese Kränze, der Sieger, wer einen Lorbeerenkranz braucht, kriegt ihn in der Regel auch, aber das ist nicht wichtig für Gott. Die Stärke Kalebs ist zu wissen, wer er ist. Und zwar, weil er seinen Gott kennt. Und er weiß, wie sein Gott ist. Er hat da nicht nur so, da oben ist Gott, sondern er kennt den Charakter Gottes. Er hat einen eigenständigen, einen selbstständigen, einen unabhängigen Glauben. Er weiß ohne Arroganz und Überheblichkeit, ich bin damals kein Mitläufer gewesen, sondern ich habe meinen Glauben von Gott gehabt und gelebt. Du auch, Kumpel. Aber ich habe in Gott eine Festigkeit. Ich war kein Mitläufer. Mein Glaube hängt nicht von dem anderen ab. Ich bin ein vollwertiger, neutestamentlich formuliert, Teilhaber der Gnade Gottes. Ich habe den gleich kostbaren Glauben wie andere. Ich glaube, das ist das Intro vom ersten oder zweiten Petrusbrief. Ein gleich kostbarer Glaube. Ob ich hier vorne als Prediger stehe und Ingrid hinten sitzt, wir haben den gleich kostbaren Glauben. Wir haben beide den gleichen Wert in Gott. Und mit dieser Position steht Kaleb hier und spricht mit Josua. Wer diese Sicht auf Gott hat und seines Wertes in Gott, der muss gar nicht neidisch sein, der muss gar nicht in Konkurrenz treten oder der muss auch nicht sagen, hey, ich war damals dabei, gar nicht nötig. Von daher, wenn du diesen Neid in dir verspürst, über den ich vorhin im Hinblick auf Diagnose sprach und sagte, Neid ablegen und Demut anziehen, dann prüfe bitte auch, inwiefern du eigentlich dir deines Wertes in Gott klar bist. Bist du nur dann ein toller Gläubiger, wenn andere es anerkennen? Nee, verloren. Wir sind nicht jemand, weil wir zu einer bestimmten Kirche oder Gemeinde gehören. Das war eine Allianzpredigt. Ich lese euch mal den Satz vor. Ja, Allianz, ich habe da noch nicht so richtig meine Meinung zu dem Thema, aber ich hatte da geschrieben, wir sind nicht jemand, weil wir zu einer bestimmten Kirche oder Gemeinde, zu einer Konfession oder Denomination gehören. Nicht Luther, Schlachter oder Elberfelder Bibel, nicht dieses oder jenes Gesangbuch, da muss ich bei uns natürlich grinsen, nicht die Taufe mit wenig Wasser auf dem Kopf oder ganz viel Wasser um den ganzen Körper, nicht die wöchentliche oder monatliche Teilnahme am Abendmahl, nicht das Du von Pastor X oder das Kennen der Handy, die Nummer von Pfarrer Y machen mich zu jemandem. Alles, was von außen reinkommt und mir Wert macht, wird kaputt gehen, wird verbrennen. Ich lade dich ein, so einen selbstständigen, eigenständigen, unabhängigen Glauben zu haben, wie Kaleb ihn hatte. Weil du deinen Gott kennst. Und wenn du ihn noch nicht gut kennst, dann fang an oder setze fort. Ja, ich habe gerade ein Buch geschenkt gekriegt und war dankbar, dass es neu übersetzt wurde, weil ich habe die vorige Übersetzung gelesen, fand es etwas holprig. James Packer, Gott erkennen. Ein dicker Wälzer. Ich habe ihn damals schon geliebt, als ich ihn das erste Mal lesen durfte, vor vielleicht 10 Jahren. Das wäre so ein Einstieg. Ja, Harald würde ihn euch gerne besorgen. Ja, muss nicht das Buch sein, ich bin jetzt nicht Werbeträger für Packer. Aber einfach mal viel mehr über Gott nachdenken, wie er ist. Das kann uns auch in unseren Beziehungen untereinander deutlich formen.
Was ist denn mit der Karte eigentlich?
Kommt noch. Der Spannungsbogen muss bis zum Ende wachgehalten werden. Ich bin hier im Skript und da ist die Karte. Also von daher, Bruder, deine Ungeduld. Oder dein perfektes Timing, Ritchie. Willst du nach vorne bringen? Wollen wir sie hier mal ranhängen? Dann musst du sie nicht halten. Die beißen nicht. Nur ich beiße. Hey, komm ruhig. Du musst ja jetzt was zeigen.
Also, Hebron ist relativ leicht zu finden. Das liegt genau in der Mitte von der Karte. Deswegen habe ich es auch gleich gefunden. Das liegt hier. Und Jericho ist hier oben. Also, denn hier ist ja das Tote Meer und dann ganz bisschen nördlich davon ist Jericho. Und Hebron ist dann halt hier auf der Anhöhe da. Bisschen südlich von Jerusalem.
Anhöhe ist eine schöne Formulierung. Ist das die höchste Stelle in Judäa? Ja, genau, vielen Dank. Also sehr gut, dass du erklärt hast, das ist hier das Tote Meer. So von Israel hat man ja grundsätzlich so ein Bild. Auf der einen Seite ist das Mittelmeer. Und dann gibt es oben ein kleineres Gewässer, je nachdem in welcher Zeit wir uns befinden, der See von Galiläa oder der See Genezareth, gibt es 4, 5 Namen für, aber da, wo viele Jesus-Ereignisse sind, stattfinden. Hier oben, See von Galiläa, und hier unten das Tote Meer oder das Salzmeer. So. Israel kam aus Ägypten, rübergewandert, eroberte oder schickte die Kundschafter von Süden aus, die rutschten hier rein, erkundeten das Land, kamen irgendwann wieder zurück mit ein paar Weintrauben auf dem Rücken und diesen Bericht, wie wir ihn von gehört haben. 10 Leute Daumen runter, 2 Leute Daumen hoch, weil sie in Gott verankert waren und die anderen nur auf ihre menschlichen Kräfte guckten. Aufgrund dieser Tatsache gab es dann dieses Urteil, ihr müsst 38 Jahre in der Wüste rumlaufen, was sich dann grob geschätzt hier drüben ereignete. Edom und Moab als Gegenden, und als dann die Zeit des Wartens vorbei war, sprich bis alle Onkels und Väter und so weiter gestorben sind, bis auf Josua und Kaleb und fast auch Mose, kamen sie dann hier oben. Mose hat das, was in 5. Mose aufgeschrieben ist, dann nochmal getan, nämlich hat einfach das alte Gesetz aus 2. Mose 20 nochmal gepredigt, hat an vieles erinnert, damit die neue Generation vor der Eroberung des neuen verheißenen Landes dann auch entsprechend Gott vertraut. Und dann sind sie rübergegangen, haben Jericho, was du uns gezeigt hast, vielen Dank, erobert. Und dann haben sie so eine Westkurve gezogen durchs Land und angefangen zu erobern, sprich sie haben Krieg geführt, ganz realistisch, mit Kopf ab. Und sind dann in den Norden gezogen, wo es dann ein bisschen auch schwierig wurde und sie auch langsam schlapp wurden. Aber als diese ganze Zeit vorbei war, die Kriege mehr oder weniger beendet waren, sie haben es ja leider nie bis zum Ende geführt, sie sollten ja eigentlich alle im Land Kanaan vertreiben, das haben sie aber nicht getan. Als eigentlich die Kriege vorbei sind und jeder Stamm sein Land hat, geschieht das, was wir in Josua 14 gelesen haben. Ich finde das faszinierend. Der Kaleb ist noch mit nach oben gelatscht und hat gekämpft. Obwohl hier in Hebron, höchster Punkt Judäas, er eigentlich seinen Platz wusste. Und zwar seit 40 Jahren wusste er, das ist meine Heimat. Der hätte sich da die Schuhe ausziehen können und sagen können, nö, macht ihr mal den Norden platt, ich habe ja schon mein Ziel erreicht. Nee, aber der Mann macht weiter, weil er sich als Teil eines Großen sieht. Irgendwann kommen sie zurück, und Hebron ist interessanterweise, wenn ich die Geschichtstexte richtig lese, da gibt es so mehrere Berichte und ich bin mir die Chronologie nicht ganz sicher, aber Hebron als solches ist noch gar nicht erobert. Das passiert jetzt erst. Aber Kaleb kommt zu Josua, und das finde ich das Faszinierende. Wie geht er mit Josua um? Josua ist die anerkannte Führung des Volkes. Okay, anerkannt, lassen wir mal weg. Die von Gott eingesetzte Führung. Kaleb hatte die definitive Verheißung, Hebron plus Umgebung gehört dir. Das war schon völlig klar, das hatte Mose schon gesagt. Wozu noch mit Josua darüber reden? Aber was macht er? Und er sagt, lieber Führer, damals wurde es mir zugesagt, ich bitte dich, gib mir das Land. Er sagt nicht das Wort bitte, es ist schon eine gewisse Erwartungshaltung, aber er zieht nicht einfach sein Ding durch, sondern er achtet die aktuelle Führung. Und sagt, du bist der Führer, das Land wurde mir zugesagt, du warst dabei, bitte entscheide. Und natürlich sagt Josua, weil er wie Mose ein ausführendes Organ ist von Gott, er sagt, das Land hat der Herr dir zugesagt, dann nimm es dir. Und dann kommen diese scharfen Formulierungen von einem 85-Jährigen. Ich bin ja noch nicht so alt. Ich bin ja gerade mal diese 45 Jahre alt, die er damals war. Siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Ich bin heute noch so stark wie vor 45 Jahren. Ich bin heute als 85-Jähriger noch so stark wie damals als 40-Jähriger. Wow. Was für eine Stärke meint er wohl? Die Muskelstärke? Als ob sie das Land mit ihrer Muskelstärke erobert hätten. Das war doch gerade der Fehler der 10 Kundschafter von damals, auf die Muskelstärke zu achten. Und zu sagen, hey, in meinem Glauben bin ich genauso stark wie damals. Ich muss einmal pusten, dann kippt die ganze Stadt um. Aber das will ich nicht, weil ich will in der Stadt wohnen. Also muss ich leider reingehen und die Leute persönlich platt machen. Dieser Glaubensmut, den finde ich sehr lobenswert. Und er bittet die amtierende Leitung, er kommt mit seiner berechtigten Forderung zu ihm. Keine Diskussion, Kaleb wird gesegnet und das Gebiet wird ihm überschrieben. Wir haben über Neid gesprochen. Ja, Thilo, merke ich mir. Wir haben über Neid gesprochen und bitte, wenn jemand das bei sich diagnostiziert, willkommen im Club der Sünder. Wir alle haben irgendwelche Leichen noch in unserem Keller. Bitte geh das an. Geh es an, indem du erstmal Buße tust. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sich der Demut zuzuwenden. Und das könnte ein Weg sein, dass du dir über deine Beziehung zu Gott nochmal klar wirst. Dass du überlegst, was macht mich eigentlich wirklich wertvoll? Es ist nicht meine Position, nicht der Wert, der mir von anderen Menschen zugeschrieben wird, sondern meine Gewissheit, dass Gott mit mir ist. Dann kann man auch mit 85 noch kräftig kämpfen. Der Punkt ist, dass diese beiden Männer wunderbar miteinander umgehen können, obwohl sie eigentlich glaubensmäßig auf dem gleichen Niveau sind, aber positionsmäßig von Gott in unterschiedliche Positionen eingesetzt sind. Und das wünsche ich mir im Umgang untereinander hier. Ich war 17 Jahre lang in einer höheren Position gemeintlich, jetzt bin ich es nicht mehr, das sage ich mir also auch. Wie gehe ich mit euch Ältesten hier um? Und ich wünsche mir, dass das so eine Kaleb-Josua-Geschichte wird. Ohne mich jetzt in den Glaubensmut eines Kaleb reinsetzen zu wollen, bei euch tut mir das nicht, fällt es mir nicht schwer, euch in diesen Mut reinzustellen. Für uns alle aber nochmal die Erinnerung, als damals die Exilanten aus der Ferne zurückkamen, also wieder ein paar Jahrhunderte später in der israelitischen Geschichte, da sagt Nehemia so ein schönes Wort, das kennen wir aus Liedern, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ja, so werden die Leute, die aus dem Exil zurückkommen und die das zertrümmerte Jerusalem, das zertrümmerte Land sehen, so werden die ermutigt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dann können wir auch wie ein Kaleb sagen, hey, mit 85 bin ich genauso stark wie damals. Der Leiter des israelitischen Tempelchores dichtet im Psalm 81, singt fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Jauchzt dem Gott Jakobs. Wir sind stark, wenn wir mit Jesus tief verbunden sind, wenn wir einen unabhängigen, eigenständigen Glauben haben. Dann können wir fröhlich sein in Gott und er ist dann unsere Stärke. Jesaja freut sich, siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Lasst uns das festhalten. Unsere Stärke daraus zu ziehen, dass wir diesen Gott haben und den Bogen mal zu ganz heute Morgen zu Achim zu ziehen und auch den Christian, was ihr gesagt habt, ja, der König der Könige, ein hebräischer Superlativ, höher geht's nicht mehr. Und es ist der, der dieses unendliche Weltall gemacht haben, was wir bis heute noch nicht erkundet haben. Und das ist unser Gott. Und aus dem ziehen wir alles, was wir brauchen. Und dann ist mein Glück auch wirklich in ihm. Und in nichts anderem mehr. Amen.